Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für mittlerweile fast 90 deutschsprachigen Familienunternehmen. Ich freue mich sehr auf die heutige Aufnahme, denn die Aufnahme hat uns mal wieder aus Berlin herausgebracht, dieses Mal nach Hamburg. Wir sind zu Gast bei dem Familienunternehmen Gebrüder Heinemann. Ich war ja lange Zeit Berater, bin viel geflogen und kenne deswegen natürlich die Duty-Free-Shops an den Flughäfen und wusste gar nicht, dass es Heinemann auch auf Kreuzfahrtschiffen, auf Fähren oder in Grenzregionen gibt. Was ich aber natürlich wusste, ist, dass Heinemann ein Familienunternehmen ist. Und umso schöner, dass ich heute die Möglichkeit habe, zusammen mit Katja Max Heinemann zu treffen und ihn zu fragen, wie man eigentlich damit umgeht, wenn ein Unternehmen von der geopolitischen Weltlage so abhängt, von Krisen, Konflikten, von geschlossenen Grenzen, von Streiks. Aber auch die Frage, wie stellt man ein Familienunternehmen so resilient auf die Zukunft ein? Das wollen wir herausfinden. Vielen Dank an die Gastfreundschaft von Heinemann. Wer einmal in Hamburg ist, sollte unbedingt mal vorbeikommen. Es ist wirklich ein tolles Bürogebäude im Herzen Hamburgs. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, lasst eine Bewertung da. Das freut uns. Und schreibt uns auch gerne an allesneu@maschinenraum.io, wen wir für die nächsten Folgen einladen sollen. Jetzt aber los mit dem Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Im Jahr 1879 gründen die Brüder Karl und Heinrich Heinemann in Hamburg eine Handelsfirma. Die Idee, Schiffe mit zollfreier Ware für die Besatzung zu beliefern, zum Beispiel mit Tabak oder Weinbrand. Aus den bescheidenen Anfängen ist heute ein globales Milliardenunternehmen geworden, das mehr als 9000 Menschen beschäftigt. Gebrüder Heinemann betreibt Shops an Flughäfen auf der ganzen Welt, sei es in Istanbul, Sydney oder Oslo. Bei Heinemanns gibt es Zigaretten und Schnaps, Schokolade und Kosmetik. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit Luxusmarken wie Hermes oder Bulgari zusammen und betreibt für die Modefirmen Boutiquen. Auch Läden auf Kreuzfahrtschiffen und an Grenzübergängen gehören dazu. Die Geschäfte von Gebrüder Heinemann sind auch ein Seismograph für die Krisen der Welt. Ob Pandemie, Krieg in der Ukraine oder im Nahen Osten. Wenn weniger geflogen wird oder Routen ausfallen, ist das in den Flughafenshops sofort spürbar. Von der Corona-Krise wurde das Unternehmen hart getroffen. Der Umsatz brach quasi vom einen auf den anderen Tag ein. Von diesem Schock hat sich das Familienunternehmen aber längst erholt. Mit 4,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 liegt der Umsatz mittlerweile deutlich höher als vor der Corona-Krise. Gebrüder Heinemann ist bis heute im Familienbesitz. An der Spitze steht in fünfter Generation Max Heinemann. Über die extravagantesten Einkäufe, Flughafenshops in Zeiten geopolitischer Krisen und die Zukunftspläne für das Familienunternehmen sprechen wir mit ihm jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Max, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hi, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir, dass wir hier zu Gast sein dürfen bei euch im Headquarter in Hamburg. Sehr beeindruckende Arbeitsatmosphäre hier. Ich freue mich jetzt auch schon auf unser Gespräch und mehr über euer Familienunternehmen zu erfahren. Wenn du mal zu Besuch in Berlin bist, dort haben wir auch ein physisches Gebäude, da gibt es eine Espresso-Bar und die Gäste in unserem Podcast treffen dort immer Personen, die wir in eine fiktive Situation bringen. Für dich haben wir uns überlegt, du darfst dort eine Person treffen, die du schon immer mal treffen wolltest.
Okay.
Das ist jetzt sehr spontan, aber wer fällt dir ein? Wen wolltest du schon immer mal treffen und dich mit der Person unterhalten?
Lee Kuan Yew. Also den, ich sag mal, Gründer Singapurs, den würde ich gerne treffen.
Wie würdest du dich vorstellen in einer fiktiven Situation und worüber würdet ihr sprechen?
Also ich würde mich vorstellen als erstmal neugieriger, ich sag mal, Expat oder einstmaliger Expat seines Landes. Dann würde ich relativ schnell den Link dazu bauen, dass man Teil eines Familienunternehmens ist in x-ter Generation, in dem Fall in der fünften Generation, und würde dahingehend dann wiederum den Link zu Singapur und zu seinem Vermächtnis versuchen zu finden oder zu malen, denn für mich habe ich wahnsinnig viel von der Führung des Landes abschauen dürfen, wie man in einer bestimmten, vor allem globalisierenden Welt Art und Weise eine Art Familienunternehmen nur bezogen auf ein Land führen kann oder muss. Und diese Geschichte von Ergründung bis hin zu dem Erfolg und dem Erfolgsmodell von heute, das miterlebt zu haben, ist für sich eine wahnsinnige Erfahrung gewesen. Und da hätte ich ganz, ganz viele Fragen. Also das, ich würde nur trotzdem den Link als ganz wichtig sehen, dass das Thema Familienunternehmen, was ja uns auch grundsätzlich beschäftigt, oder euch vor allen Dingen auch in den Podcasts, die ihr macht, dass da schon immer eine gewisse Art von Besonderheit hintersteckt. Und da würde ich mich auf das Gespräch freuen.
Von wann bis wann hast du in Singapur gelebt und was hast du dort gemacht?
Ich bin Ende 2009 bin ich nach Singapur gegangen, zusammen mit meiner heutigen Frau, damals in dem Fall Freundin, und mit zwei Leuten noch aus der Zentrale, also aus Hamburg, mit im Prinzip dem Auftrag, Asien nicht nur zu erkunden, sondern vor allem zu ergründen. In dem Fall, wie es zu unserer grundsätzlichen Entwicklung oder Strategie passen könnte und ob dort, ich sag mal, ein Zuhause geschaffen werden könnte in einer Art von regionalem Head Office, was in der Form so noch nie gemacht wurde, also ein Dezentralisierungsauftrag. Und das habe ich von 2009 bis letztendlich Ende 2018 gemacht.
Und hattet ihr dort schon Shops vorher oder hast du auch tatsächlich die Shops alle aufgebaut von null sozusagen?
Nee, wir haben die Shops aufgebaut. Also wir hatten in Asien befand sich nichts außer ein, zwei Kunden, mit denen wir ein paar Gehversuche aus der Zentrale aus Hamburg heraus gemacht haben. Also beziehungsweise das Asien-Team, da war ich gar nicht mit dabei, ich bin dazugestoßen. Dementsprechend war das eine grüne Wiese.
Was hat dich an Singapur so besonders fasziniert?
Ach, also ganz viel. Ich glaube, im Grundsatz ein sehr, sehr deutlich, also ein klares Konzept darüber, wie man, ich sag mal, multikulturell alles, was an Talent und Einfluss und verschiedenen, vielleicht auch Ideologien zusammenkommt und daraus das Beste rausholt. Natürlich gespickt mit Regelwerken, in der Firma würden wir über Code of Conduct reden oder über irgendwelche bestimmten Dinge, Verhaltenskodex, den du dich dann schon in irgendeiner Form unterwerfen sollst, um halt, ich sag mal, dieses ganze Miteinander dann auch zu fördern. Und das hat mich fasziniert, vor allen Dingen aber eben auch, wie strategisch sehr klar das Thema Familie in den Mittelpunkt gestellt wurde, um das Beste aus den Leuten rauszuholen. Das heißt, geht es der Familie gut oder dem Anhang, den man auch manchmal mitbringt oder auch dort kennenlernt, wie auch immer, das gesamte Konstrukt eigentlich, dann sollte das zu einer extra Motivation führen, sowohl für sich selbst, sein Unternehmen oder dementsprechend für das Land auch was zu tun. Und das hat mich grundsätzlich geprägt.
Lass uns doch vielleicht auch mal in die Shops reingucken sozusagen. Also ich habe jetzt am Anfang einfach so gesagt, ja, es gibt irgendwie Schokolade und Zigaretten, Schnaps, Kosmetik, Parfum. Was sind denn so die Waren, die am meisten verkauft werden? Also was kaufen die Leute am Flughafen?
Ach, ganz unterschiedlich. Es gibt kein allgemeines Bild, aber es gibt natürlich dominante Warengruppen. Das teilt sich eigentlich immer so, das Treppchen wird sich immer geteilt zwischen dem LTC-Bereich. Das ist halt ganz klar Liquor, Tobacco, Confectionery, so wie wir das jetzt einfach mal verdenglischen. Und dann auf der anderen Seite Beauty. Und Beauty ist natürlich Parfum, Kosmetik, Make-up. Beauty mit einer größeren Wachstumsgeschwindigkeit, was allgemein damit zu tun hat, wie sich der Trend in Generationen fortsetzt, dass es halt darum geht, dass es einem am Ende des Tages besser geht oder vielleicht auch man sich ein bisschen schöner macht oder besser fühlt. Das ist bei Alkohol, Zigarette als auch Süßigkeiten inzwischen etwas, ich würde nicht sagen zu hinterfragen, aber die Kunden sind natürlich in dem Fall in der Entwicklung etwas anders und dadurch ist das Wachstum eher auf dem einen Segment noch größer zu finden als auf dem anderen.
Eigentlich spiegeln sich dann bei euch ja auch sehr direkt gesellschaftliche Trends. Ich weiß das jetzt gar nicht, wie es weltweit ist, aber dass zum Beispiel weniger Alkohol getrunken wird, weniger geraucht wird in Deutschland, ist ja wahrscheinlich etwas, das ihr seht, oder? Wie sich sowas verschiebt von Warengruppe zu Warengruppe, oder?
Also wir sehen das schon, aber wir sehen es nicht in Ansätzen so stark, wie das in den Domestic-Märkten der Fall ist. Das hat rein was mit der Psychologie des Moments oder des Einkaufens zu tun. Bei uns wird sehr viel Mitbringsel gekauft, da spielt halt der exklusive Whisky oder auch meinetwegen der Social starke Wodka oder sonst irgendwas, irgendwelche Marken eine große Rolle, die einfach grundsätzlich mitzubringen oder auch mal zu versuchen oder es auszuprobieren und so weiter. Das spüren wir, aber wir spüren es lange nicht so stark. Also die Industrie in der grundsätzlichen Entwicklung, dass die Segmente, wenn man so will, leiden, ist der Fokus auf das Travel Retail Geschäft, unser Geschäft, größer geworden und in der Bereitwilligkeit der Marken auch zu investieren, weil sie merken, dass das ein anderer psychologischer Hintergrund ist, beziehungsweise wie sie sich anders positionieren können, um dann doch noch die Vertestung oder auch, ich sag mal, die Fanlandschaft ein bisschen zu erweitern. Das schon.
Du hast eben schon von Whisky gesprochen. Kannst du uns von so ein paar besonders extravaganten, exklusiven Einkäufen erzählen, die an Flughäfen so getätigt werden?
Das ist, ja, gibt's halt immer wieder. Wir haben ja eine große Breite, vor allen Dingen auch immer mehr in dem Luxussegment dann auch irgendwo im Angebot, beziehungsweise ist das auch, was der Kunde uns spiegelt, dass diese Besonderheiten schon eine große Rolle spielen. Das ist auch im Hinblick auf den Reisenden, wenn man jetzt einmal einen kleinen Verallgemeinerung finden will, dann doch auch in solchen Momenten vielleicht das eine oder andere an finanziellen Mitteln etwas lockerer sitzt. Haben wir natürlich auch Whisky, wir haben auch in Frankfurt meines Erachtens gerade einen Whisky aus dem Suntory-Haus, so gesagt, dem japanischen Whisky. Und ich bin der Meinung, wenn ich das noch richtig erinnere, der bewegt sich so um die 40.000 Euro, die Flasche. Was natürlich ich nicht unbedingt jetzt erklären möchte, warum der Preis jetzt da an der Stelle angemessen ist, sondern das wissen dann diejenigen, die den Whisky auch suchen oder auch am Ende des Tages vielleicht auch kaufen wollen. Das ist natürlich immer eine Frage, das ist jetzt kein Massengeschäft an der Stelle, das ist einfach der besondere Moment, dass man es überhaupt hat im Sortiment, dass man es darstellt, das kann man mehr oder weniger anfassen, anschauen. Und wir hatten aber auch schon, ich sag mal, Weine von Chateau Mouton von 1945 mal im Sortiment, die wir selber ersteigert haben, um sie dann im Endeffekt bei uns ins Display zu legen. Die wurden aber tatsächlich auch gekauft. Also das ist schon immer die Suche nach bestimmten Exklusivitäten und auch Besonderheiten, die werden immer Begleiterscheinungen auf unserer Seite darstellen und sein, ja.
Gibt es bestimmte Länder, die besonders viel kaufen, also Menschen aus bestimmten Ländern, also man sagt die Leute aus Amerika, die haben einen größeren Warenkorb oder die Asiaten oder die Deutschen grad, vielleicht.
Also die Amerikaner
glaub, die Deutschen
nicht.
Eher nicht.
Die Deutschen auch nicht. Also ja, das gibt es. Das heißt nicht immer gleich das gleiche Kaufverhalten, aber es ist so, dass ich sag mal bis vor 2-3 Jahren mit Abstand der chinesische Kunde einfach, und das ist glaube ich auch keine Überraschung, der größte Kunde war im Ausgabeverhalten. Das heißt, da war der Durchschnittsbon, so gesagt, wie wir es ja berechnen, um die 120 Euro.
Wow.
Ich sag mal, in Deutschland, der deutsche Kunde liegt bei 2,50 Euro. Also dementsprechend ist das schon extrem großartig.
Das ist dann die Wasserflasche, die man dann kauft.
Genau, genau das. Es ist der bestlaufende Artikel in Hamburg.
Echt?
Zum Beispiel. Okay. Ja. Das ist das eine. Der hat sich aber auch schlagartig verändert in den letzten 4 Jahren. Da sprechen wir von der Consumer Bubble, die auf der Seite des chinesischen Marktes irgendwo geplatzt ist. Man kann es auch als Reifegrad oder Evolution irgendwie verstehen. Das heißt, die geben heute, erstmal reisen sie weniger oder gezielter weniger, nicht so viel in Masse. Und sie geben, mal um das ein bisschen einfacher zu erklären, sie geben ungefähr die Hälfte aus. Das sind über 60 Euro, was sie immer noch zu einem der meistausgebendsten Kunden macht. Aber es ist natürlich was anderes, wenn deine Geschäftsentwicklung auf 120 und einem massenreisenden Chinesen teilweise basiert oder zumindest die Entwicklung und die Budgetierung und das eines Tages nicht mehr da ist beziehungsweise sich halbiert hat.
Ja. So. Die Katja hat das bei dem, was bisher geschah, am Anfang auch schon erwähnt. Wenn man uns jetzt gerade so zuhört, dann hat man immer so den Duty-Free-Shop im Flughafen irgendwie im Kopf. Aber ihr macht ja viel mehr noch. Ihr seid auf Kreuzfahrtschiffen, auf Fähren. Ihr betreibt für gewisse Marken die Läden in den Flughäfen. Kannst du uns da einmal einen Überblick geben, was so die, ich weiß nicht, wie nennt ihr das, Distributionskanäle?
Genau, also ich kann es sowieso unterteilen in, wir reden immer von 2 Standbeinen. Mhm. Das eine ist Retail. Und in dem Fall auch eigener Retail, den wir betreiben, weltweit an verschiedenen Orten. Und dann gleichzeitig das zweite Standbein ist die Distribution. Das ist das, wo wir historisch herkommen. Also wenn man davon redet, was einmal geschah, dann ist die Distribution unser Kern oder unser erstes Geschäft gewesen, was wir aufgezogen haben.
Wie ein Großhändler, oder?
Genau. Das ist, am Ende des Tages ist es Großhandel, der geht in dem Fall über eine normale Lieferung hinaus, weil wir halt grundsätzlich mehrere Service-Pakete anbieten, um natürlich nachher Marketinginitiativen etc. zu unterstützen. So, das sind die beiden Säulen unseres Geschäftes und wie wir in die Welt marschieren und auch globalisieren. Dann kann man auch davon reden, dass wir eine Kernkompetenz entwickelt haben, was uns zu einer Art Logistiker macht für all das, was wir anbieten. Auch denkbar, dass das auch anderweitig angewendet werden kann oder zur Verfügung gestellt, ist heute noch nicht so der Fall. Aber im Endeffekt sind wir ein Logistikspezialist oder Supply Chain Spezialist in unserer Industrie. Haben da sehr viel investiert Anfang der 2000er. und verschafft uns auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil in dem, was wir tun. Und damit bedienen wir halt diverse Kanäle. Einmal haben wir ja gesagt, Retail, eigenes Retail ist unterteilt in Flughafenshops. Das ist eigentlich das größte Geschäft. Mit über 72% sind Flughäfen, was unseren Umsatz treibt. Dann haben wir verschiedene Kanäle, wo wir aber auch eigener Retailer sind. Das sind Bordershops, also Grenzshops, an Grenzübergängen, wovon wir auch um die 220 haben. Nicht alle betreiben, sondern teilweise unterteilt ist in Kunden, die wir beliefern und sie am Ende dann auch betreiben oder wir. Dann sind wir im In-Flight-Geschäft, das heißt, wir beliefern halt noch Airlines, die noch In-Flight-Geschäft tätigen und machen. Größter Kunde ist Ryanair als Beispiel. Die haben einfach ein Geschäftsmodell entwickelt, wo das Duty-Free-Geschäft oder der Verkauf noch eine sehr, sehr große tragende Rolle spielt in ihren Einkünften. Das machen andere Airlines nicht. Lufthansa hat das Ganze im Prinzip abmoderiert. Und dann geht es auf Cruise- und Fährlinien, Fährschiffe, Butterfahrten. Ganz früher war so unser Kerngeschäft, das war auch entsprechend lustig haben das aber weiterentwickelt und arbeiten heute mit den größten Cruise Line Operatoren sowohl in Deutschland als auch international zusammen, wo wir meistens zumindest die Läden selber betreiben. Nicht unter irgendeiner Heinemann-Flagge, sondern einfach als Betreiber der Duty-Free-Shops, die immer zumindest im Cruise-Segment oder oft mindestens mal auf der amerikanischen Seite unter der eigenen Marke bestehen und wir aber im Vertrauen oder auch im vertraglichen Vertrauen unter dieser Marke operieren.
Und was genau, du sagtest entsprechend lustig, diese Butterfahrten, das ist dann so, man schippert gen Helgoland.
Genau.
Oder was genau kann man darunter verstehen, okay?
Ja, klar. Das ist bis hin zu natürlich Skandinavien etc. Das sind halt noch, also ganz früher nannte man das ja Butterfahrten. Das war sehr stark vor meiner Zeit. Aber die Geschichten, die man erzählt bekommen hat, sind natürlich entsprechend lustig, weil das war ein bestimmtes Klientel, die sich halt von A nach B aufgemacht haben und auf diesen Strecke von A nach B halt vorsichtig gesagt ordentlich einen reingeknallt haben, sehr viel Spaß hatten, ein gutes Miteinander genossen und sind dann auch wieder von Bord gegangen. So. Und das gibt es heute in der Form nicht ganz so ausgelassen und traditionell mehr, aber es hat immer noch Bestand, dass es natürlich mit Fährlinien hin und zurück du gewisse, ich sag mal, Möglichkeiten hast, eben steuerfrei dann oder auch an Bord einzukaufen oder zu verzehren.
Ja. Okay. Viele dieser Kanäle haben ja es gemeinsam, dass zum Beispiel Menschen kommen in den Flughafen und in den meisten Fällen läuft man ja auch durch eure Duty-Free-Shops irgendwie durch. Mhm. Oder sind auf dem Kreuzfahrtschiff und kommen dann auch jeden Tag irgendwie in Berührung mit euren Shops. Das heißt, eine Aufgabe von euch ist ja wahrscheinlich, die Conversion am Point of Sales zu erhöhen. Ist das eure Spezialität, die ihr habt? Also Leute in einem Moment abzufangen, wo sie eigentlich gar nichts einkaufen wollen, ist dann irgendwie zu schaffen, okay, jetzt
ist ja unterschiedlich.
Kaufe ich doch ein.
Also ein großer Teil unseres Geschäfts, gehen wir nur auf Flughäfen, weil Cruise ist auch nicht zu vergleichen. Mhm. Am Ende können wir aber auch nochmal drauf eingehen, aber es ist natürlich ein großes Impulsgeschäft. Mhm. Ich würde gar nicht davon sprechen, dass sie nicht einkaufen wollen. Ich glaube, es geht eher darum, sie wissen nicht, ob sie es wollen oder was es gibt etc. Das heißt, natürlich muss eine unserer größten Spezialitäten sein, den Begrüßungs- und Verkaufsprozess, also sprich, die Leute auf der Fläche halt auch so geschult sind, genau diesen Moment zu erfassen, zu überzeugen, zu begrüßen, zu erklären etc. Und natürlich genau zu diesem Moment auch die Conversion anzutreiben, das ist klar. Das ist unser tägliches Brot. So, das ist am Ende wird alles, was wir tun und alles, was den Umsatz ausmacht, der vorhin ja auch erklärt wurde, wo wir 25 standen, hat einzig und allein immer damit zu tun, wie gut wir am Ende auf den Flächen irgendwo auch verkaufen beziehungsweise genau diesen Moment abpassen, das auch hinzubekommen.
Und wie macht man das gut und wie macht man das eher nicht so gut?
Ich glaube, da gibt es auch keine allgemeine Aussage. Bei uns ist es so, witzigerweise, bevor wir heute zusammensitzen, saß ich gerade anderthalb Stunden mit sogenannten Learning Ambassadors zusammen. Ja. Das ist immer eine bestimmte Gruppe von Leuten, die an verschiedenen Standorten, das war jetzt Cruise, das waren Leute aus Wien etc., aus der ganzen Heinemann-Welt im Prinzip, hier in bestimmten Intervallen herkommen und sich entweder als Learn-Ambassador gemeldet haben oder empfohlen wurden, eine neue Rolle einzunehmen, wo sie hier auf bestimmten Themen nicht nur trainiert werden, sondern auch den Austausch mitbringen, was sie brauchen und was es im Prinzip an neuen Kundenverhalten gibt und so weiter und daraus Trainingsprogramme gebaut werden und sie hier nach 3-4 Tagen mit besserem Equipment, mit einer anderen Rolle oder zusätzlichen Rolle in den Standort zurückkehren. Warum erzähle ich das? Weil du fragtest, wie wir das machen. Das machen wir vor allen Dingen, weil wir alles dafür tun, auf das höchste Grad an Menschlichkeit zu setzen. So, das ist jetzt nicht irgendwie ein bisschen PR-Gesabbel, sondern da geht es wirklich darum, wir sind als Familienunternehmen, in dem, wie wir funktionieren, setzen wir massiv auf die menschliche Karte. Wenn du unsere Vision anguckst, ist das menschenzentrierte Thema da ganz klar auch aufgeschrieben als zentraler Bestandteil, weil das der eine Punkt ist, wo wir wenig Vergleichbarkeit erfahren im Markt. So, das ist alles andere, ein guter Retailer zu sein im Travel Retail nach all den Jahren und mit der Konkurrenz, die da noch so ist, macht uns das alle zu guten Retailern, die verstehen, worum es geht, und das ist auch nicht so leicht kopierbar, das Geschäft. Deswegen sieht man auch wenig neue, die in diesen Markt eintreten. Es ist sehr komplex, es ist teilweise kompliziert von den Regelwerken her, es ist extrem volumengetrieben, es ist sehr teuer, und damit meine ich auf unserer Seite vor allen Dingen Mieten etc. pp. Da ist diese Komponente des wie wir verkaufen, wie wir wahrgenommen werden, das Wichtigste überhaupt. Und das, deswegen sitze ich mit denen auch mal sehr gern zusammen, weil das ist, da wird es dann philosophisch, vielleicht auch ein Stück weit Heinemann ideologisch, ich weiß es nicht, aber es ist ein extrem wichtiges Element, wo wir sehr viel rein investieren.
Ihr definiert ja ein Stück weit das Einkaufserlebnis im Airport.
Pro Standort anders. Ich glaube, ihr werdet oft die Antwort heute bekommen, dass ganz wenig zu verallgemeinern ist. Ne? Wir bleiben ja mal den Flughäfen für den Moment noch, weil es einfach am einfachsten ist und das größte Geschäft und auch am breitesten gefächert. Du hast halt ganz unterschiedliche Flughäfen, Flughäfengrößen. Ich würde gar nicht von Relevanzen reden, weil es gar nicht richtig ist, den einen Airport relevanter als den anderen zu sehen. Es kommt immer auf den Kunden an. Für jeden Kunden ist der Airport höchst relevant, je nachdem, was er braucht. Aber wir haben halt Transitflughäfen, große Umschlagsplätze. Ob das jetzt nun in dem Fall die Türkei ist vor allen Dingen, also Istanbul oder Frankfurt oder sonstige Locations. Und dann haben wir aber auch einfach Zubringer-Airports. Wir haben Hamburg, wir haben Düsseldorf etc. Die haben auch doch weitaus mehr zu kämpfen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die halt auch ein Stück weit transaktional. Da kann man jetzt nicht das größte Feuerwerk erwarten. Der Kunde braucht es auch nicht unbedingt oder will es auch nicht, sondern er braucht Convenience, Schnelligkeit, Abfertigung und so weiter. Da kannst du dann übersetzen, wie das mit deinen Self-Serving-Kassen und so weiter dann auch bedienst. Und dann hast du die anderen, wo du einfach in unterschiedliche Rollen schlüpfst. Bei dem einen Airport bist du halt, sage ich ja, der technologisch Convenience-getriebene, der super effiziente, und auf dem anderen geht es um Entertainment, es geht um Exklusivitäten, es geht um Produktlaunches, es geht um was geht's noch? Es geht halt um vielerlei Dinge, vor allen Dingen auch darum, wie weit bist du der Luxusplayer? Also wie weit bist du vom Preis getrieben? Bist du jetzt der günstige Flughafen oder bist du gar nicht unbedingt der günstige Flughafen, aber der, ich sag halt, die meisten Exklusivitäten hält, ein ganz anderes Image hat. Das ist ein Zusammenspiel zwischen uns und dem Flughafen. Mhm. Der Flughafen hat seine Vision und wir haben auch unsere, aber wir haben auch schon für uns gelernt, wir können nicht einfach mit einer einheitlichen Vision in jeden Flughafen marschieren und glauben, dass es diesen einen Kunden gibt oder dieses eine Kundenverhalten. Also wenn der Flughafen alles das bietet, um ein Luxus-Destination zu sein, wie zum Beispiel Istanbul, mindestens mal auch oder alles abdecken kann, aber vor allen Dingen den Teil, dann müssen wir auch darin der Experte sein. Wir können nicht sagen, das ist nicht unser Ding oder wie auch immer. Die Flexibilität brauchen wir, also gibt es da keine eine Formel, sondern es hat immer was mit der Location zu tun, wo wir sind. Sind wir deutsch? Sind wir skandinavischer? Sind wir türkisch? Sind wir dies? Sind wir jenes? Diese Flexibilität haben wir uns anerlernt. Ja, würde ich mal sagen.
Du hast jetzt mehrfach Istanbul erwähnt. Was macht, also Istanbul, habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, ist für euch ein sehr großer und sehr wichtiger Standort. Was macht den Standort so besonders? Also ist es dieses Drehkreuz nach Asien? Ist es auch eine bestimmte Kundschaft vielleicht, die dort unterwegs ist? Warum gerade Istanbul?
Ganz viel, was Istanbul in sich besonders macht. Nicht unbedingt alles, wo es sich um den Kunden dreht, sondern vielleicht um die Geschichte selbst. Also in der Türkei selbst sind wir schon sehr, sehr lange. Also dementsprechend auch Atatürk waren wir vorher und haben dort unsere Erfahrungen gesammelt in Konstellationen mit lokalen Partnern, auch dementsprechend Familien, mit denen wir seither auch die Geschäfte in der Türkei betreiben, in unterschiedlichsten Konstellationen. Istanbul als Flughafen, der dann Atatürk abgelöst hat, hat insofern spielt eine besondere Rolle, A, wegen der Größe. Das ist halt ein unglaubliches Projekt, einer der größten Flughäfen, die es weltweit gibt, auch von der kommerziellen Fläche. Dann ist es das Geschäftsmodell, weil wir, und das ist einzigartig in der Industrie für uns dann dementsprechend sowieso einen Center-Management-Vertrag haben. Das heißt, wir auch oder die Ausschreibung damals damit einherging, dass man in die Entwicklung, in den Bau des Flughafens quasi mit investiert. Wie auch immer, werde ich jetzt nicht in dem Fall beziffern, aber dass wir dahingehend eine Rolle einnehmen, dass wir alles, was nach der Security oder Immigration passiert, dann auch handeln, außer Food and Beverage, außer Essen. Das heißt, wir managen 56.000 Quadratmeter in der Rolle des Operators, also der die eigenen Duty-Free-Läden betreibt oder auch Lizenz-Shops, was ihr auch schon eingangs gesagt habt, ob das Hermès, Cartier etc. ist. Oder wir subleasen, halt, wo halt unser größter Partner an der Stelle zum Beispiel Louis Vuitton ist. Das betreiben wir nicht selber, das machen die grundsätzlich. Und somit haben wir dort einfach eine extreme Breite an Geschäftsmodellen laufen und Erfahrungen, die wir lernen. Das ist der eine Teil. Der andere ist natürlich, genau, die Tür zu allem. Also Istanbul hat eine extrem ambitionierte Vision, die sie auch bisher erfüllen. Also unser Geschäft in Istanbul allein beläuft sich ungefähr auf 1 Milliarde Umsatz, was Wahnsinn. Für viele absurd ist, das in Kontext zu setzen mit Duty Free oder allem, was am Flughafen passiert. Aber es ist einfach ein wirklich gut gemachter, sehr effizienter Umschlagsplatz, der bis ins Detail geplant ist, eine unglaublich Atemraumgeschwindigkeit gebaut. Also faszinierend, wenn man sich dann anguckt, wie lange wir manchmal bei uns für Dinge brauchen, bis sie dann irgendwann stehen oder festgezurrt sind. Und damit spielt das für uns eine sehr große strategische Rolle, weil die Marken, das Wachstum und auch die bisher auch heute, wie sich zeigt, in den Zeiten, in denen wir sind, eine grundlegende Stabilität zeigt und hohe Attraktivität für die Diversifikation der Kundengruppen. Also das muss man ja immer auch übersetzen in, was spielen wir an Daten zurück? Welche Nationalitäten kaufen? Wie verhalten sich die Nationalitäten genau an dem Standort? Mhm. Mit welchen Marken interagieren sie? Was wünschen sie? Etc. Dieser Fundus an Datensätzen spielt für auch Marken eine strategisch höchst relevante Rolle und eben nicht nur in der Türkei, sondern grundsätzlich. Und das macht es für uns zu einem sehr, sehr wichtigen Standort. Keine Frage.
Du hast gerade von der Vision des Istanbuler Flughafens gesprochen. Was ist so deine Vision für Heinemann?
Die Frage jetzt schon. Das ist eine gute Frage. Man könnte jetzt meinen, da müsste ich mich ja hoch darauf vorbereitet haben, nach der Frage der Vision. Ich bin nicht jemand, der daran glaubt, eine fixe Version pro Generation zu haben, sondern ich habe inzwischen für mich verstanden, dass die Vision sich dann doch in einem bestimmten Zyklus immer mal wieder anpasst oder verändert, weil die Flexibilität wir brauchen. Auf der anderen Seite soll sie auch Halt geben in die Zukunft. Also wir haben von unserer Seite natürlich ganz klar für uns erstmal gar nicht nach außen hin ausgemacht, dass wir ein Familienunternehmen in privater Hand bleiben wollen. Sofern wir nicht sehen, dass das zu irgendeinem Nachteil wird oder der Wachstum im Weg steht oder sonst was, was dann auch wieder übersetzt werden muss, was heißt denn Wachstum und unsere Ambitionen dahinter? Und da, unsere Ambitionen sind groß, aber sie sind auch moderat dahingehend, dass wir wissen, was wir aufgeben müssten, um nochmal ganz andere Schritte zu gehen oder sonstiges so. Und dahingehend ist unsere Industrie aber auch überschaubar und würde auch nur bedingt viel zulassen in einem bestimmten Raum der Zeit. So, und deswegen ist für uns ganz wichtig, das sagen wir mal ganz vorweg, eine unternehmerische Unabhängigkeit zu wahren, die uns einfach vor allen Dingen sehr große Entscheidungen sehr schnell treffen lässt, ob wir nach links, rechts oder wo auch immer marschieren. Weil auch wieder, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ist ein großer, großer Vorteil eben dieses Familienkonstruktes sein kann oder sollte, genau diese Schnelligkeit in den ganz entscheidenden Momenten zu bewahren. Und das ist mindestens mal eine der Visionen, die wir haben, um das beizubehalten. Sagt sehr viel darüber aus, wie wir wirtschaften und wie viel Risiko wir eingehen und so weiter. Aber das unternehmerische Handeln streicht eben das Risiko jetzt auch nicht aus der Vision raus. Also wir sind schon gerne in einem gesunden Risiko unterwegs, um dann auch die Industrie als auch uns selbst irgendwie zu fördern oder auch zu verändern. So, das ist ganz klar der Punkt. Und was ich vorhin auch sagte, das menschenzentrierte Element, wie wir sind und wahrgenommen werden, wenn wir das verlieren, dann weiß ich nicht, ob es in irgendeiner Form im Einklang mit welcher Vision auch immer für Heinemann ist.
Du hast eben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir auch schon kurz gesprochen, hast du selbst das Thema Geopolitik angesprochen, was für euch mit eurem Geschäft ja sicherlich eine sehr große Rolle spielt. Wir haben jetzt gerade den Krieg in der Ukraine, wir haben den Nahen Osten, also sehr viele Unsicherheiten im Reisemarkt. Wie Wie spürt ihr die und wie direkt wirken die sich auf euch aus?
Also wir spüren die sehr. Also die, ich sag mal, Geopolitik und an das, was in der Welt passiert, hat immer einen großen Einfluss auf unser Geschäft gehabt. Groß heißt nicht immer gleich alles negativ. Es kann auch anders aussehen, je nachdem, wie sich Dinge verschieben. Wir sind es daher vor allen Dingen gewohnt, in Szenarien zu denken. Das ist ganz wichtig, dass wir einfach sagen, was für Hypothesen sind im Raum, wovon werden die getrieben, wo könnte mal was sein passieren, um auch davon abzuleiten, wie viel Risiko gehen wir damit ein, irgendeinen Standort aufzubauen oder aufbauen zu wollen oder eine Region mit aufzunehmen und so weiter. Ich muss auch sagen, wir haben bei allen Szenarien, die man so durchspielen kann und vielleicht auch mit dem, was wir heute erleben, vielleicht auch gerade im Mittleren Osten, ja, hätte man wahrscheinlich schon sagen können, das kann eines Tages mal so passieren. Aber wir sind am Ende auch Menschen und wie jeder andere auch, die immer irgendwo auf dem Thema unterwegs sind, hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Also wir können uns ja jetzt auch nicht irgendwie verstecken, sondern wir marschieren weiter und haben auch vor mehreren Jahren, 3, 4 Jahren, mehr investiert im Mittleren Osten, um uns dort aufzustellen, haben ein Office in Dubai, wie so viele andere wahrscheinlich auch aufgemacht, ist mit einem Team besetzt und angefangen, lokal ein bisschen auszubauen, um dort vor allen Dingen, ich sag mal, eher als dieser Umschlagsplatz, also den Umschlagsplatz auch wahrzunehmen. Das heißt, wir haben unser Geschäft Afrika so ein bisschen mehr darüber geschoben, weil wir gemerkt haben, dass viele unserer Kunden, die wir weltweit haben, den gleichen Weg eingeschlagen haben. Die haben alle irgendwo Dependancen oder Repräsentativen in Dubai, um im Mittleren Osten tätig zu sein. Auf der anderen Seite auch eben auch Transaktionssicherheit zu haben. Das heißt, da ist nun mal so, dass die Geschäfte teilweise einfacher oder schneller funktionieren können, sofern man sein Setup dann auch hat. Und somit treffen wir auch am Ende des Tages, sind wir eigentlich unseren Kunden auch ein Stück weit nachgegangen, um uns dann auch dort zusammenzusetzen und gucken, wo die Reise dann letztendlich hingeht. Für unsere Logistik und Supply Chain, was ich vorhin erklärt hatte, auch ein großes Thema, wie wir solche Standorte dafür nutzen, um Geschäft von A nach B oder vor allem Produkt von A nach B zu bringen. So, sonst nochmal, ich bin Ende 2018 bin ich hier angetreten und in die erstmalige CEO-Rolle geschlüpft. Erstmalig nicht nur für mich, sondern auch für die Firma, weil es vorher gar kein CEO gab. Mhm. In dem Sinne, das haben wir gemacht für eine grundsätzliche Internationalisierung und Verständnisgenerierung, sag ich mal so. Und dann habe ich im 2020, also im zweiten Jahr, so gesagt, die Feuertaufe Corona mitgenommen. Das hatte jetzt ja weniger mit Geopolitik zu tun, aber das war der erste Schritt. Und dann sind wir aus Corona langsam wieder rausgekommen und haben dann die Geopolitik nochmal ganz anders komplett zu spüren bekommen, ja, durch Russland, Ukraine, weil beides Märkte waren, an denen wir lange gearbeitet haben und auch sehr erfolgreich unsere Geschäfte geführt haben. Gerade zur damaligen Zeit hat sich Moskau super entwickelt oder das russische Geschäft, Ukraine auch, und die waren über Nacht halt dann weg. Und das ist ja bis heute.
Und seid ihr komplett raus auch da?
Wir sind operativ aus den Märkten raus. Also Ukraine findet wenig operative statt, außer dass wir noch Grenzshops haben, die eher dazu dienen, dass wir in irgendeiner Form bei Grenzübergängen das auf der einen Seite noch Geschäft generieren, auf der anderen Seite aber auch die Teams, die wir jetzt schon seit Jahren nicht mehr das machen, was sie eigentlich tun, zumindest in irgendeiner Form finanziell unterstützen können. So, das, weil sonst wäre ja auch da an der Stelle alles weg. So, das kann man jetzt nicht sagen, dass man alles so beibehalten hat wie vorher und das kann man jetzt so leicht durchfinanzieren, aber das gibt uns diese Möglichkeiten. Russland ist es so, kann man ja auch nachlesen, dass wir uns komplett von unseren Shareholdings verabschiedet haben, in einem Prozess, der auch nicht unkompliziert ist. Also es hat die andere Seite, hat es jetzt auch nicht so einfach gemacht, dann irgendwie das in dem Fall zu verändern. Wir aber, ich sag mal, vertragliche Themen haben oder beziehungsweise Verantwortlichkeiten und so weiter, wo wir noch in, ich sag mal, einer Art von Belieferungsmodell weiterhin unterwegs sind, die natürlich alles, was an Regelwerken, Sanktionen, Beachtung und so weiter dann auch natürlich eingehalten werden. Ja, aber es ist ein minimales Geschäft gegenüber dem, was wir vorher hatten. Das liegt aber auch daran, dass wir auch an der Stelle nicht komplett ideologisch eben unterwegs sind. Wir sehen uns immer als extrem, was heißt extrem, aber als unpolitisch dahingehend, dass wenn wir anfangen würden, grundsätzlich nur über alles über Werte zu entscheiden, dann hast du in dem Geschäft oder in einem globalen Geschäft, wie wir es betreiben, auch gerade an Flughäfen, ist wahnsinnig schwierig zu verargumentieren. Und wir sehen halt auch den Bereich des Duty-Frees, wie es eben auch im Regelwerk grundsätzlich ist, als irgendwo so ein Zwischenelement zwischen zwei Ländern, wo du halt bist in so einer Art No Man's Land. Damit reden wir uns das nicht schön, sondern wir versuchen natürlich an den Orten, Stellen, wo wir dann auch sind, so zu agieren, wie wir halt gerne agieren. Mhm. So auch unser Geschäft betreiben.
Und der Nahe Osten, also ist das dann wirklich, schlägt das dann quasi zwei Tage später durch? Also wie schnell kommt sowas wirklich bei euch an, wenn so ein Krieg beginnt?
Super schnell. Also über das andere Beispiel müssen wir nicht reden, da war halt alles sofort dicht und fertig, das war ganz klar, das hatte eher administrativen Aufwand, wie ich eben gesagt habe, was sind da die Themen, die wir beachten müssen und wo geht die Reise hin, das ist ganz klar. Nahe Osten, gut, ist jetzt nicht so, dass wir überall den gleichen Effekt spüren. Man könnte auch meinen oder die Leute glauben auch, zumindest aus der Industrie heraus, dass jetzt zum Beispiel Istanbul ein großer Gewinner ist, weil sich halt bestimmte Themen und Transits verschieben. Das sehen wir so gar nicht. Ich glaube, Istanbul ist heute ein Gewinner dahingehend, dass es einigermaßen stabil geblieben ist in der Zeit. Verschiebung in Kundenströmen auf jeden Fall. Wir sehen natürlich, und das ist ein Beispiel, was jetzt ja die Welt grundsätzlich beschäftigt, mit der Straße von Hormuz, mit all den Themen, dass wir natürlich hier Szenarien durchspielen über Öl- und Kerosinknappheit, über Flughäfen oder Flugzeuge, die gegroundet werden, was wir ja schon sehen. Das mag teilweise auch strategisch sein, von Fluggesellschaften das mal einzusteuern, aber grundsätzlich reden wir auch über Szenarien, wo wir sagen, was ist denn mit Australien zum Beispiel, wie funktionieren die, in welcher Form, das wissen wir heute natürlich viel besser, werden die beliefert mit halt dementsprechend Rohöl und so weiter. Und wie lange hält der Vorrat? So, also sowas haben wir uns vorher nicht in Ansätzen gefragt, aber daran müssen wir halt ableiten und auch in den Gesprächen mit den Flughäfen zu sagen, was kommt da und wie müssen wir uns darauf vorbereiten, weil grundsätzlich, und das ist der super schnelle erste Effekt, alles ist teurer. So, Fliegen ist teurer, Flugzeuge gibt es weniger. Alle sagen, aber das stimmt doch gar nicht, sie sind noch alle voll. Ja, sie sind alle voll, weil es halt weniger gibt. Also es ist schon strategisch auch so gespielt, dass immer noch alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht. Trotzdem können wir sehen, dass der beruhigende Teil, also es fliegen halt trotzdem viele Menschen. So oder so suchen sich Leute ihre Wege von A nach B oder wo auch immer hinzukommen. Das ja, aber je teurer alles wird, desto mehr spüren wir es natürlich im Durchschnittsbon in unseren Läden, in der Art und Weise, wie sie argumentieren, diesmal nicht, vielleicht im Moment nicht, also da, die Wasserflasche geht immer, das ist klar, aber der Rest wird schon stark beeinflusst, das auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch nicht nur Verlierer.
Ja. Und wie sehr besorgt dich das Thema Kerosinknappheit? Also reicht das Kerosin über den Sommer in Deutschland?
Da fragst du mich jetzt was kein anderer bisher beantworten konnte.
Was sich aber sehr viele fragen.
Da fragen sich ganz viele. Ich kann tatsächlich nur von einer Konversation berichten, aber die hat mit Deutschland leider nichts zu tun, sondern mit Australien. Deswegen kam ich auf das Beispiel, weil ich gerade vor eineinhalb Wochen mit unseren Partnern, also dem Flughafen Sydney, zusammensaß und wir genau diese Frage gestellt haben, weil so viel Spekulation sind, dass sie halt nur noch 3 Wochen oder 6 Wochen haben und dann war es das. Und die gesagt haben, also wir sind hoch entspannt, weil der Staat selbst hat zu einem bestimmten Zeitpunkt so viel gekauft oder schnell rangeholt, dass sie jetzt gar nicht wissen, wohin damit. Und sie haben aber auch zu so teuren Preisen eingekauft, dass die Fluggesellschaften das gar nicht haben wollen, weil sie sagen, also zu den Preisen wollen wir es jetzt gar nicht haben, weil wir haben ja genug. Also das sind völlig unterschiedliche Geschichten. Für uns natürlich manchmal im Moment immer so die Frage der Fragen, genau wie du sie mir gerade gestellt hast. Ich glaube im Moment nicht, dass wir das Risiko haben einer grundsätzlichen Kerosinknappheit. Das wird die Welt selbst, die Art und Weise, wie heute Konflikte oder Kriege geführt werden, in der Form so nicht zulassen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, es wird trotzdem nicht einfacher. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Garantien dahinter stecken oder sonst was. Leider weiß man das heute ja nie, weil sich tagtäglich über Tweets oder irgendwelche anderen Dinge Strategien auch verändern.
Du bist jetzt in der 5. Generation, leitest das Unternehmen als Co-CEO seit 2018. Mhm. Und es waren jetzt viele Krisen, die wir jetzt gerade einmal so durchgespielt haben. Gab es irgendeine Lektion, die du für dich so mitgenommen hast?
Also, ja, wahrscheinlich kann ich mit der ersten anfangen, weil das natürlich die bedeutendste Krise war, die Corona-Krise. Wir tun im Moment immer intern sehr gut daran, dass wir die gar nicht mehr zitieren müssen. Das ist ganz schön. Das mussten wir lange. Aber was wir in der Zeit gelernt haben, ist vor allen Dingen den Mehrwert an Transparenz und Kommunikation. Wir sind grundsätzlich keine intransparente Firma, aber wir haben natürlich als Familienunternehmen in privater Hand den Vorteil, Manchmal kann man das auch Vorteil nennen oder dass, ja, dass wir eben nicht so viel kommunizieren müssen, dass wir nicht so viel preisgeben müssen etc., weil vielleicht dahinter die eine oder andere auch Strategie gesehen werden könnte. Das hat sich aber auch ein bisschen übersetzt auf das, wie wir intern in unserer Kommunikation waren, und die war nicht gut genug aufgestellt, um auf der einen Seite solche Krisen auf Knopfdruck dann auch zu behandeln oder zu entgegnen. Und dann wiederum auch übersetzt auf das, wie wir über Strategien und Visionen reden. Wo soll die Reise hingehen? Mhm. So, was ist in 5 Jahren? Was ist das Wichtigste hier im Hier und Jetzt? Was ist das Morgen? Was macht uns Ängste? Was macht uns dies? Also wir haben als Firma sehr viel mehr, ich selber auch, investiert in den Bereich der Corporate Kommunikation, des Public Affairs Management, so gesagt, auch wie gehen wir in die Politik und so weiter und so fort. Ich bin halt wirklich kein Politiker, wird nie ein Hobby von mir. Aber der Punkt ist, das gelernt zu haben, dass das nicht nur einseitig ist und dass uns jeder kennen muss, weil wir 146 Jahre alt sind und dementsprechend genau weiß, wie er uns behandelt oder helfen könnte, ist ein großes Learning aus der Krise gewesen, wo ich angefangen habe in der Krise, selbst in Hamburg, selbst bei unserem Bürgermeister, und das meine ich gar nicht in der Form zu kritisch, aber auch erklären musste, was wir eigentlich tun und wie weit und breit wir eigentlich aufgestellt sind und warum uns Corona jetzt wirklich wahnsinnig hart trifft. Oder politische Aussagen, dass man nicht reisen soll. Das war für mich eins der größten Learnings, ist eine grundsätzlich solide, übers Jahr flächendeckende Kommunikationsstrategie zu haben, war das größte Learning aus allem, weil du die Leute einfach mitnimmst und in eine Art von, ich nenne es mal Ownership, packst, wo sie sagen, okay, ich kann auch mitwirken, Dinge abzuwenden oder auch zu verbessern und so weiter. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun.
War das eine Herausforderung für dich?
Kommunikation?
Kommunikation? Also, weil du wirkst ja super nahbar, kommunikativ.
Das ist weniger beigebracht, als dass ich einfach grundsätzlich immer den Mehrwert für mich eher gesehen habe, daran mehr zu reden als weniger. Mhm. Deswegen habe ich schon gesagt, also wenn ich hier ein bestimmtes Zeitfenster habe, wie lang der Podcast sein soll, viel Glück. Aber der Punkt ist, warum auch nicht? Also natürlich kann man zu viel reden und irgendwann können alle den Faden verlieren. Aber vom Ding her ist nahbare Kommunikation in allen Belangen, das im Privatleben ist tatsächlich oder wenn man Kinder hat oder halt auf die Firma bezogen, extrem wichtig und hilfreich. Besser als zu wenig. Erstmal. So, das Risiko ist auf der einen Seite größer als auf der anderen. Und das ist dementsprechend für mich auch der Bereich gewesen, den ich auch sofort übernommen habe. Also ich habe neben dem, dass ich in der CEO-Rolle auch Bereiche an mir hing oder hängen, das kann man ja auch ganz anders machen, war es People and Culture, also das HR. Das kommt aus einer Familienlogik heraus, dass wir nah an dem Thema sein wollen, immer symbolisch als auch, das macht mich nicht zum HR-Experten, aber definitiv zur Nahbarkeit des Themas und dann gleichzeitig auch Corporate Kommunikation. Also das war für mich so, ich kam aber eine Person, die auch noch damals in den Sack gehauen hat, als ich kam. Aber das hatte, glaube ich, hoffentlich nichts mit mir zu tun. Aber der Punkt war, da hatten wir gar keinen. Und dann haben wir tatsächlich jemanden geholt, die habt ihr auch kennengelernt, die hat 2 Wochen vor Corona angefangen und kam von der Commerzbank und hat gesagt, sie fängt jetzt bei Heinemann an, weil sie keine Lust mehr hat auf ewige Krisen. Und dann hat sie die mitgebracht. Auf jeden Fall, das hat einen unglaublichen Schwung gebracht, wie wir auch weltweit die Krise managen konnten, weil ja auch in jedem Land alles anders gewirkt hat, andere Konsequenzen, andere vertragliche Konsequenzen. Wir haben ja auf allen Standorten der Welt, 100 Länder haben wir vorhin gesagt, sind wir in Verhandlungsmodus gegangen und das über 2 Jahre, also nicht mehr Sales, sondern Verhandlungen. Ja. Wir mussten in die Politik, wir mussten die Werbetrommel rühren, warum uns das trifft, warum es nicht gut ist, warum die Entscheidung nicht gut, die Kommunikation nicht gut ist, und haben auch unter uns die ganzen, ich sag mal, Verantwortlichen der Locations in viel näher an uns herangezogen, um auch einfach den Markt hier stattfinden zu lassen, als immer, wie vielleicht früher, wie gesagt haben, das Headquarter hat immer diese leichte Krankheit. Ich glaube, es ist nicht eine Heinemann-Krankheit, sondern grundsätzlich, dass immer gedacht wird, da sitzen alle die, die am meisten wissen oder es am besten wissen. Was wir in der Zeit gut geschafft haben, zu lösen und zu sagen, der Markt ist das, wo wir stattfinden und wo der Kunde stattfindet, und den Eingang nach innen zu schaffen, war ein großes Anliegen, was bis heute auch, glaube ich, ganz gut funktioniert hat.
Du hast eben gesagt, du bist kein Politiker. Ich würde trotzdem gern kurz noch über Politik sprechen. Und zwar über den Standort Deutschland. Da wird ja im Moment sehr viel drüber gesprochen und auch gestritten. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer klagen über Bürokratie, über hohe Energiekosten und so weiter. Und sofort, wir kennen alle diese Diskussionen, war auch die Frage an dich, wie nimmst du das wahr? Wie guckst du auf diesen Standort Deutschland? Du hast ja international einen sehr guten Vergleich.
Definitiv. Ich weiß nicht, ob ich ein gutes oder schlechtes Beispiel bin, weil ich bin extrem voreingenommen. Vielleicht auch ein Ticken weit oberflächlich, weil ich gar nicht in die Tiefe der Politik rein möchte, weil ich nicht glaube, dass es gesundheitlich gut ist, mindestens mal für mich nicht.
Wie meinst du das?
Weil ich finde, wir sind in keinster Form signalisieren wir als Land oder auch in der Politik, dass man das, wie ich eben vielleicht erklärt hatte, mal um den Vergleich zu schaffen, dass man das Äußere nach innen reintragen lässt, um auch davon zu lernen und gut zuzuhören, dass das in der Politik unbedingt so einfach ist, sondern wahrscheinlich wahnsinnig viele unterschiedliche Wege existieren, die eben auch leider nicht eine Formel haben, sondern du sagst, wie komme ich am besten zu dem Thema, um das mal vorzutragen, um da mal gehört zu werden, um dies und jenes. Da finde ich, sind wahnsinnig viele Steine liegen da im Weg, bürokratischer Natur auch natürlich, administrativer Natur. Dass da in dem Fall zu wenig zugehört wird. Ich glaube auch, dass, und das ist so ein bisschen das, wo man jetzt sagen könnte, der Punkt ist auch, wir sind natürlich auch ein Unternehmen, was wir jetzt auch ja versuchen, uns zu positionieren, die einen sehr großen Blick auf die Welt haben dürfen müssen, weil wir halt so global sind. Wir sind 13% unseres Geschäfts ist noch in Deutschland, Der Rest ist außerhalb. Das heißt, und vor allen Dingen immer an politisch nahen Knotenpunkten, ohne dass wir sie politisch werden lassen, sind sie einfach infrastrukturell so wichtig und so einflussgebend, dass es immer ein Teil ist, was im Blick sein sollte und was auch Einfluss hat. Wenn wir in Sydney den Flughafen betreiben, 10.000 Quadratmeter als deutsches Familienunternehmen, dann finde ich, sollte die Hausaufgaben nicht nur von uns gemacht werden, dass wir die Werbetrommel anschmeißen müssen und sagen, da sind wir, könnt ihr uns bitte mal fragen oder mitnehmen oder sonst irgendwas, aber wir haben einfach Meinung zu den verschiedenen, ich sag mal, Reglementierungen in diesen Märkten, die sicherlich auch von Vorteil sind, angehört zu werden. So, das ist der eine Teil. Der andere ist, ich bin hier extrem bekannt als Deutschland-Kritiker. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich 14 Jahre
hier bei euch im Unternehmen.
Ja. Also großer Generationskonflikt an der Stelle, aber in Ordnung. Weil ich eben, wie vielleicht ganz eingangs gesagt habe, aus einer sehr starken Organisation, in einer starken Organisation gelebt habe, so die auch sehr transparent war und sehr klar gezeigt hat, wo die Reise hingeht und einfach eine Vision hatte. Das ist auch einfacher, muss man auch sagen, Deutschland, eine Vision rüber zu kippen, ist nicht einfach, aber es wird auch gar nicht so richtig versucht. Und das ist so ein bisschen mein größtes Problem, dass du kannst, das spiegelt so das wieder, was in der Politik passiert, ist, dass immer noch mit Brechen, Biegen, mit Grabenkämpfen oder wie auch immer Ideologien in jedem neben zweiten Satz einstehen müssen, damit es noch einigermaßen funktioniert oder damit man sich treu bleibt, als sich im größeren Kontext der Globalisierung auch zu verstehen und zu sagen, welche Rolle müssen wir eigentlich als Deutschland grundsätzlich spielen mit der geografischen Lage, mit der wirtschaftlichen Lage etc. Und welche Vision brauchen wir, die erstmal ideologiefrei sein muss? Weil nur dann werden wir irgendwann vielleicht auch verstanden oder können uns darauf einigen, worauf wir setzen müssen. Und das ist eben so ein bisschen mein Problem. Ich sehe da halt nicht so richtig das Licht am Ende des Tunnels. Und deswegen mische ich mich da dann auch, das kann man jetzt auch sagen, ist ja blöd, der duckt sich weg, aber so richtig viel einmischen tue ich mich dann da auch nicht. Also ich beschäftige mich dann gerne mit unserem Geschäft und mache sehr viel international und versuche das Netzwerk aufzubauen, um uns auf anderweitig dann auch Gehör zu verschaffen. In Deutschland sehe ich auch viele gute Dinge, aber auf der anderen Seite eben auch einen harten, steinigen Weg vor uns. Und ich sehe auch jetzt gerade nicht, dass das im Moment so viel besser wird. Ich finde ein paar Dinge besser inzwischen, aber
zum Beispiel?
Die Führung. So, die ist ja auch stark in der Kritik, aber ich finde, also ich sag mal, außenpolitisch international finde ich uns Welten besser vor dem, was wir vor ein paar Jahren noch hatten. Innenpolitisch wird es halt knapp. So, da will ich jetzt auch gar nicht drüber urteilen. Ist auch der Konstellation geschuldet. Ich sag ja, es ist immer noch ein Ideologiekrieg, der überall herrscht. Und den finde ich schwierig, wenn man im Moment, finde ich, eine seltene bis hin aber auch nötige Chance hat, das vielleicht ein Stück weit zu verändern. Ist auch nicht einfach. Also ich gebe denen jetzt nicht alle Note 6 hier, sondern es ist schwierig mit anzuschauen.
Und gleichzeitig gibt es ja auch die Kritik, an der ja vielleicht irgendwie auch was dran ist, die man berechtigt finden kann, zu sagen, viele Unternehmerinnen und Unternehmer schimpfen gerade sehr viel auf den Standort Deutschland und sagen immer, die Politik müsste mal. Gleichzeitig kann man ja aber auch sagen, ihr müsstet aber vielleicht auch dies und jenes tun. Also irgendwie mir kommt das manchmal so vor wie so ein Hin- und Hergeschiebe der Verantwortung. Um ehrlich zu sein.
Hundertprozentig. Also dass wir vorsichtig jetzt, sonst kriege ich gleich ganz, ganz schlechte Noten. Aber also dass wir eine Meckerkultur und Meckergesellschaft sind, das steht außer Frage. Ich finde, ich mag das Wort Zuversicht eigentlich gar nicht, aber ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, Dinge weitaus positiver ins Licht zu stellen und sich daran festzuhalten, wo liegen eigentlich unsere Stärken. Das ist übersetzbar zu dem, was wir auch in unserem Unternehmen eigentlich gerade tun oder alle Jahre wieder, ist einfach sich immer wieder darauf zu besinnen, wo unsere Kernkompetenzen liegen, gemessen an der ultimativen Realität. So, und nicht daran, wo du Lust hättest, mal so zu landen oder du willst der Anführer in dem Segment auf einmal werden, weil es jetzt gerade irgendwie wir alle drüber sprechen oder wie auch immer, sondern du musst dich halt ganz klar anschauen und darauf besinnen, wo stehst du, wo ist dein Standort, was bringt der Standort und was macht er mit dir und was holst du da am besten mal raus? Und dann spielst du eine Rolle. So, und die ist fix. Und das sind, nennen wir halt für uns auch Kernkompetenzen. Auch da gehen wir gerade jetzt durch eine Übung, die vielleicht auch ein bisschen weit nicht nur für uns gilt, sondern eben auch als etwas, wo wir versuchen schon eine Art von Vorbild, weil wir auch drüber reden, mit aufzumalen, zu sagen, du musst am Ende eine Rolle einnehmen, musst dich dazu auch bekennen und dann gibst du alles darauf, in Exzellenz zu landen und darauf zu fahren und nicht versuchen, auf 10 Feldern irgendwie super zu werden oder noch mitzumischen und dann leider merkst oder nicht merkst, dass die Kernkompetenzen schwächeln und du bist auf einmal nichts mehr exzellent oder gut. So, und das ist so ein bisschen das, wofür wir uns tatsächlich im Negativen inspiriert gefühlt haben, es intern mindestens mal anders zu machen, weil ehrlicherweise ist Deutschland und wie Deutschland sich teilweise zeigt oder gibt oder auch meinetwegen die politischen Entscheidungen ein vielleicht auch Negativbeispiel hier und da dran, wo genau diese Kernkompetenzen vernachlässigt wurden und wir versucht haben oder in einer bestimmten Zeit auf allen Themen dieser Welt irgendwo großen Einfluss zu haben oder Vorreiter oder sonst was zu werden, wo missachtet wird, wie was Vorreiter eigentlich bedeutet und was du dazu brauchst. So, das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema. Aber ich gebe dir recht, es wird sehr viel hin und her geschoben an Verantwortung. Ich finde, gerade wir, also und damit meine ich nicht nur Heinemann, sondern ich meine auch Familienunternehmen, sind eher die weniger PR-seitig meckern, als dass wir schon versuchen, über gezielte Initiativen oder auch in Absprachen, in Zusammenkommen und so weiter. Ich meine, Maschinenraum ist vielleicht an der Stelle sogar ein total spannendes Element. Genau das, was ihr schon vor Jahren angefangen habt, genau diesen Raum zu schaffen, sich auszutauschen, Probleme zu bewältigen, das Kollektive anzupacken. Aber eben auch, würde ich sagen, findet da wahrscheinlich auch nicht so viel Ideologie statt. Kann ich mir nicht vorstellen. Sondern davon muss man sich eine Ecke weit frei machen und eben auch ein Land mal ein bisschen weil ein Unternehmen betrachten, weil das ist nun mal auch ein Motor für sich.
Vielleicht sollten wir mal Maschinenraum für Deutschland bauen, wo Politik und Unternehmen an den Utopien
machen. Bin dabei.
Finde ich cool. Jetzt, du hast gesagt, ihr seid ein Familienunternehmen, auch aus Überzeugung. Hm. Warum ist Familienunternehmen die richtige Organisationsform und die richtige Herkunft für das Geschäft? Also es könnte ja auch Private Equity geführt sein.
Nee, aber das sage ich ja nicht. Also für mich gibt es nicht die Antwort, dass Familienunternehmen oder das Konstrukt Familienunternehmen die bessere Antwort ist auf bestimmte Dinge. Sehe ich nicht so. Ich sehe auch Private Equity für bestimmte Themen das bessere Modell, als dass ich das versuche, über ein Familienunternehmen zu machen. Und dementsprechend gibt es da die Antwort in der Form nicht. Ich glaube, dass man halt, und das ist, da kommt es wieder das philosophisch-romantische mit rein, ich glaube, dass wir uns auch in Teilen davon so ein bisschen besinnen müssen auf das Thema, warum existieren wir überhaupt? So, warum kommen Leute hierher? Warum arbeiten sie hier? Warum entscheiden sie sich für dich? Und so weiter. Das heißt, da kommt jetzt ein bisschen der Purpose mit ins Spiel, wo ich ganz anfangs zu auch in dem Fall Singapur und so weiter Parallelen genommen habe, wo ich gesagt habe, wenn, und das sind nicht alle, sondern einen bestimmten Schlag an Menschen sich bei dir so wohlfühlen, so sein zu dürfen, wie sie sind, Fehler machen, Verantwortung übernehmen, gepusht werden, aber vor allen Dingen auseinandergesetzt, zugehört und so weiter, einfach A, zu entweder besseren oder einfach guten, also gute Menschen bleiben sind, wie auch immer, das auch mit nach Hause nehmen und genauso dann wieder von zu Hause auch wieder mit zur Arbeit. Also dieser Familienkontext, grundsätzlich eine größere Verantwortung zu haben, ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, damit holst du sehr viel mehr da raus. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache. So, ich bin tatsächlich hier und habe mich für die Firma irgendwann später entschieden, aktiv zumindest in der Firma zu sein, auf rein allein im Grund, weil ich Menschen getroffen habe, die mir mit so viel Loyalität oder dem Namen oder der Geschichte entgegengetreten sind, die in sich so klar waren und so nett. Das können wir sagen, ja, du bist ja auch der Inhaber, sind immer nett, aber die wirklich eine Authentizität an den Tag gelegt haben, auch selbst vom Kunden bis hin zu unseren eigenen Mitarbeitern, wo ich gesagt habe, krass, das ist eine andere Motivation, überhaupt Geschäft zu betreiben. Mhm. Das hat nachher auch viel Übersetzung mit der Strategie zu tun, muss es immer höher, schneller, weiter sein und jetzt lassen wir mal die Hälfte unserer eigentlichen Vorteile liegen, weil wir einfach jetzt die Möglichkeit hätten, nochmal zu verdoppeln in der Größe, das ist nicht unser Thema. Gar nicht. Ich bin auch bereit, kleiner zu sein und am Ende vielleicht auch ein Stück weit profitabler. Aber das ist keine Grundsatzphilosophie. Es hat wirklich was damit zu tun, wie agieren wir auf der Welt und wie funktionieren wir und werden wir wahrgenommen. Das ist für mich ein Modell, das kannst du auf alles übersetzen. Aber leider geht es bei den einen oder anderen flöten.
Ja. Das ist ein wunderbarer Abschluss von unserem Gespräch und leitet uns zu den drei letzten Fragen über.
Ja.
Welches Buch hast du zuletzt gelesen, was du anderen auch empfehlen würdest?
Da musste ich kurz echt drüber nachdenken. Ich habe gedacht, wenn ich das komplett den Zufall überlasse heute, dann geht das nicht gut aus. Ich habe am Ende das Buch gelesen von Ray Dalio, wo er sich grundsätzlich mit, ich sag mal so, den Kräften dieser Welt auch irgendwo beschäftigt, beziehungsweise mit den verschiedenen Ideologien als auch Organisationen. Ist einfach ein Mensch, den ich tatsächlich weitaus eher über Podcasts dann auch für mich gefunden habe und der natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss, ich sag mal, durch seine Erfahrung und auch seinen Erfolg hat, ist aber ein Buch, was man immer wieder aufschlagen kann und muss nicht von Anfang bis Ende lesen, dann kann man immer wieder irgendwo was aufmachen und findet sich darin wieder. Das ist für mich immer besser, weil ich hatte das außerhalb dieses Podcasts vorher schon erwähnt, dass ich überhaupt schaffe, ein Buch durchzulesen, ohne dass ich abends einfach dann wegknacke. Mhm. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja, und vielleicht ist dann doch manchmal die eine oder andere Netflix-Serie, die mich einfach nur ins Sofa sinken lässt, um mal abzuschalten.
Wir nehmen auch Serientipps, so ist es nicht.
Ja, ist das so? Das ist Shrinking ist für mich eine der wenn es darum
auf
geht.
Auf Apple TV, oder?
Das, auf Apple, genau. Es ist, weil das halt einfach eine so nette, ehrliche, nette Sendung ist. Ihr merkt schon, ich bin irgendwie so ein verkappter Romantiker auf ein paar Themen, aber das ist, das tut halt der Seele gut. Ja? Das ist schon, es gibt auch ganz andere Serien, ich gucke, die werde ich jetzt nicht teilen, aber also die geben, glaube ich, dem Podcast nichts. Aber Ray Dalio ist einfach, das ist ein cooler Typ. Der kann spannend erklären und macht es nicht zu kompliziert und ruht sich da nicht auf irgendwelchen Erfolgen aus und sagt, er ist jetzt irgendwie der wichtigste Mensch auf Erden, da gibt es leider andere Menschen. Das ist so das.
Wir nehmen das mit in unserem Buchclub auf. Wir haben dir auch ein Buch mitgebracht. Jetzt lese ich hier gerade auf dem Cover. Das Buch heißt The Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson. Auf dem Cover steht, dass das Lieblingsbuch von Barack Obama ist. Der war nicht in unserem Podcast, sondern Jakob Schöffel.
Kann ja noch.
Der Unternehmer und CEO von Schöffel hat das Buch in der letzten Folge empfohlen und das haben wir dir als Geschenk mitgebracht.
Das finde ich sehr cool. Ministry for the Future. Nice. Ja, melde ich mich an. Baue ich mit, gerne. Sehr cool.
Sehr gut.
Vielen Dank.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, hast du einen Lieblingsflughafen? Und wenn ja, welcher ist das?
Boah, das war richtig gefährlich, die Frage, ne? Weil vielleicht der eine oder andere Kunde ja auch zuhört. Nee, habe ich nicht.
Wir sprechen doch auf Deutsch, die meisten deiner Kunden.
Ich habe keinen Lieblingsflughafen. Bei mir, ganz ehrlich, klar, ist nicht, dass ich das sagen muss, aber für mich ist Istanbul ein absolutes Ebenbild oder auch klares Beispiel dafür, wo die Reise hingehen kann oder wenn man die Möglichkeiten hat, muss man auch sagen, also einen Flughafen von null auf zu bauen in der heutigen Zeit, ist klar, dass daraus hoffentlich und sollte etwas sehr, sehr Gutes bei rauskommen. So, also dementsprechend ist das natürlich auch in dem gesamten Zusammenspiel, weil es alles abdeckt, jeden Kunden, jedes Kundensegment von bis, nichts außer Acht lässt, von Superluxus bis hin zu Einstieg, einfach alles abbilden kann vom Platz. Mhm. Finde ich wahnsinnig spannend und wenn das Zusammenspiel im Airport so ist, dass es einfach von bis gut durch orchestriert ist, dann bringt es einfach Spaß. So, das ist ganz klar. Es gibt auch einfach kleinere Flughäfen, die ich auch in Betracht ziehen würde, spannend finde. Gut, das Sydney finde ich auch toll. So, es liegt aber auch daran, dass ich Sydney toll finde, vom Grundsatz her.
Istanbul ist aber auch toll. Ich wollte gerade nämlich sagen, dass Istanbul natürlich auch eine fantastische Stadt ist.
Fantastisch, also, wirklich. Unfassbar vibrant, ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Stadt. Und ich könnte jetzt auch Singapore Airport sagen, weil das wahrscheinlich der schnellste, effizienteste Airport ist, den ich jemals erlebt habe, wo man durch die Sicherheitskontrollen in, ich glaube, nach unter einer Minute durchmarschiert oder 20 Sekunden nach Ankunft. Das ist spannend.
Krass.
Ja.
Die letzte Frage bekommt jeder unserer Gäste so gestellt. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Welches Kapitel? Grundsätzlich erstmal nicht das letzte.
Das hat doch keiner gesagt.
Ja, nicht das letzte Kapitel, sondern wahrscheinlich eins eher so, wahrscheinlich in meiner Idee, wie weit ich gucken kann, wahrscheinlich in der Mitte des Buches irgendwo. Das gibt immer noch sehr viel Raum und Zeit. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass das Kapitel der fünften Generation ist. So. Und das wird entsprechend ein, wie es aussieht, sehr komplexes Kapitel, wenn man sieht, wie sich die Industrie verändert oder auf welchen Themen wir rumdenken müssen oder welche uns beeinflussen. Aber ich glaube, dass das Schöne an Familienunternehmen, man kann Kapitel sehr gut in Generationen unterteilen und definitiv das der fünften. Und damit gehe ich auch in die Repräsentative natürlich der erweiterten Familie, so gesagt, die auch alle bis heute sehr stark und auch im Zusammenhalt hinter oder auch vor der Firma stehen, was vielleicht hier und da manchmal zu kurz kommt zu sagen, weil es wird auch, wie du vorhin sagtest, alle meckern immer so viel und Familienunternehmen kommen ganz oft in die Schlagzeilen, weil sie sich so schlecht verstehen im Hintergrund. Auf der Shareholder-Seite ist auch so ganz viel. Ich muss es nicht sagen, aber bei uns ist das nicht so. Und das ist halt wichtig. Wir sind auch nicht ganz so komplex in der Struktur. Aber die Nähe zu unseren Shareholdern und dass die Unterstützung, hat man in Corona gemerkt etc., die ist immens. Und keiner ruht sich auf irgendwas aus, sondern vor allen Dingen sind alle daran interessiert, dass es der Firma in erster Linie gut geht und damit eben auch eine Verantwortung über 10.000 Menschen zu haben. Das ist dann auch schon echt viel Verantwortung. Ja. Und das ist wichtig, dass die Familie eben, wie gesagt, nicht zur größten Gefahr des Unternehmens wird, sondern im Endeffekt zum größten Fanclub. Und wenn wir das weiter beibehalten, dann wird das ein gutes Kapitel. So.
Ja. Super, vielen Dank, lieber Max, auch für die Einladung hier nach Hamburg.
Sehr gerne.
Ich finde,
ihr habt sogar blauen Himmel gesehen, Regen, alles.
Wir haben alles mitgenommen. Ja. Und ich glaube, wir haben auch ein gutes Verständnis bekommen, was Familienunternehmen ausmacht, was auch Geheimnisse sein können. Und wenn man hier bei euch ist, dann spürt man das, dass ihr Familienunternehmen mit Herz seid.
Das freut mich. Das versuchen wir auch jeden Tag und es ist nicht aufgesetzt, sagen wir so. Das macht die Leute auch aus, die das hier wissen, dass sie das dürfen und das machen sie immer.
Also vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.